Oh, verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem nunmehr vierten Vortrag in unserer Reihe Bildung, wozu, was, wie. Die Vorgängervorträge waren ein bisschen allgemeiner gehalten. Im ersten Vortrag, Sie werden sich vielleicht erinnern, wenn Sie dabei waren, hat Frau Steinhilber versucht, den Begriff mal generell ein wenig einzugrenzen und uns zu erläutern, was man denn unter Bildung so gemeinhin versteht und verstehen könnte. Herr Fischer hat uns mit den Naturwissenschaften konfrontiert und dargelegt, dass zu einem gebildeten Menschen womöglich auch Bildung im Bereich der Naturwissenschaften gehört. In der letzten Woche hatten wir Herrn Röhrle da, der uns erzählt hat, dass Bildung eine Lebensaufgabe ist und dass man zwar mit Fug und Recht in gewissen Jahren den Naturzweck im Leben die erste Geige spielen lässt, aber mit zunehmendem Alter doch dem Kulturzweck des Lebens näher kommen sollte. Heute Abend haben wir Herrn Julian Feil da. Ich stelle Ihnen den Referenten kurz mal vor, obwohl das für Standardbesucher dieser Reihe gar nicht mehr nötig ist. Ich weiß nicht, wievielte Vortrag ist es jetzt schon? 7, 8, 9, irgendwas in der Richtung. Ist es, also Herr Feil hat hier tapfer sich an den Reihen in den letzten Jahren immer beteiligt mit Vorträgen. Was sollten Sie von Herrn Feil wissen? Er hat sich in klassischer Manier gebildet und studiert. Und die Fächer waren Kunstgeschichte und Philosophie
und Germanistik.
Auch sowas noch, meine Güte. Das erinnert mich an was. Und er hat es in Stuttgart getan, und wenn Sie jetzt wissen, dass ich auch in Stuttgart studiert habe, dann wissen Sie auch schon, woher wir uns kennen und wie lange. Ja, sehr lang. Es fing irgendwann in den 80ern an, den frühen 80ern, um genau zu sein. Ja, Herr Feil hat also ein Studium gemacht, hat es als Magister Artium, nicht Atrium, sondern Artium abgeschlossen. Das kleine R unterscheidet den Bademeister vom Meister der Künste und hat sich dann in die Wirtschaft gestürzt, hat für Verlage gearbeitet, hat im Marketing gearbeitet von Verlagen, hat den Weg in die Werbung gefunden, hat Werbeagenturen geleitet und hat immer mal wieder sich weitergebildet, auch das ist ja ein Thema, mit dem wir es zu tun haben, hat eine Marketing-Ausbildung gemacht, hat eine Ausbildung zum Fundraiser gemacht und eine zum Coach. Und da sind wir dann beim Thema, nämlich dem Thema Coaching, das er uns heute vorstellen wird und was das mit Bildung zu tun hat. Sie sehen, diesmal wird es sehr wirtschaftsnah. Mal gucken, wie wirtschaftsfern er das hinkriegt. Viel Vergnügen.
Wie hört man mich? Ist das gut zu hören? Okay, dann mache ich das jetzt mal richtig nach hinten. Also, diese Ausbildung zum Coach, die habe ich gerade erst absolviert. Und ich habe nicht die Absicht, als Coach zu arbeiten, und ich war ehrlich gesagt, wie ich jetzt den Vortrag vorbereitet hatte, auch etwas erschreckt, wie komplex und facettenreich das Thema ist. Also bitte stellen Sie sich darauf ein, dass ich nur einen Überblick geben kann heute, was Coaching alles sein kann, in welchen Bereichen Coaching arbeitet, welche Möglichkeiten Coaching nutzt, mit welchen Tools, mit welchen Instrumenten Coaching arbeitet. Und ein Stück weit mögen Sie selber entscheiden, inwieweit Coaching und der Erfolg von Coaching was mit Bildung zu tun hat. Ich kann nur sagen, da ich mich eben hauptsächlich nicht an der Hochschule, sondern in der freien Wirtschaft bewege, Weiterbildung, Fortbildung im wirtschaftlichen Bereich, im professionellen Bereich, läuft heutzutage hauptsächlich über Coaching. Ich habe dann so am Schluss auch nochmal nachgedacht, wie der Vortrag fertig war. Ich habe wirkliche Fachkenntnisse, Das erwirbt heute eher die Minderzahl der Leute in den Industrieunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, was auch immer. Es geht vielfach um die Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie über Coaching heute vermittelt kriegen. Und ja, was dort getan wird und wozu es gut ist, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Und am Schluss bin ich gespannt, wie Sie das Thema Coaching in den Begriff Bildung einordnen, da Sie möglicherweise die Vorgängervorträge auch gehört haben. Ich weiß nicht, was bisher diskutiert worden ist. Da wird sicher auch um Bildungsbegriffe gegangen sein und gehen. Was mich zunächst interessiert, ist, mit welchen Fragen Sie hierher kommen, damit ich so ungefähr weiß, wo Ihre Interessen liegen und auch prüfen kann, ob wir am Schluss möglicherweise die eine oder andere dieser Fragen beantworten konnten. Was gibt es für Fragen zum Thema Coaching? Was denken Sie über Coaching? Mit welcher Frage kommen Sie hierher? Oder sind Sie einfach nur gekommen, um mich zu sehen? Entschuldigung. Gibt es irgendwelche Fragen zum Thema Coaching? Erwartungen an den Vortrag? Ideen zum Thema Coaching? Ja, das ist in der Vorlesung immer so ein bisschen der Druck auf den unerwartet Knopf. Und ich möchte gerne die Erwartungen befriedigen und jetzt einfach mal mit dem Vortrag loslegen. Sie können sich also zurücklehnen und zuhören. Was ist Coaching? Der Begriff kommt aus dem Englischen. In dieser Sprache bedeutet Coach ja Kutsche. Und auch interessanterweise Einpauker, Privatlehrer. Und insofern betrifft Coaching nicht nur Fahren in der Kutsche, sondern tatsächlich auch Nachhilfeunterricht. Und im Amerikanischen ist dieser Begriff vor allem im Sport eingeführt, Baseball, Football, ähnliche Mannschaftssportarten. Und dort wird der Coach zuständig gemacht für Körpertraining, also richtiges körperliches Sporttraining, aber auch Mentaltraining, Mentalbetreuung. Das ist in Deutschland im Fußball ja zum ersten Mal durch Klinsy so richtig bekannt geworden, der das im Sommermärchen auch dazu benutzt hat, die deutsche Mannschaft zu einem ehrenvollen vorderen Platz zu führen. Und er musste dicke Bretter bohren in Fußball Deutschland, um seine amerikanischen Methoden hier einzusetzen. Im umgangssprachlichen Gebrauch, in dem Gebrauch, über den wir heute reden, geht es um lösungs- und zielorientierte Begleitung von Menschen, vorwiegend im beruflichen Umfeld und auch im privaten. Beratung und Begleitung also, für die ein Coach qualifiziert ist, indem er, was man Common Sense nennt, hat gesunden Menschenverstand einsetzt, plus X. Was ist gesunder Menschenverstand, in dem Fall allen voran ist es Empathie, das heißt die Fähigkeit, sich in einen anderen, in ein Gegenüber einzufühlen. Und ich habe übrigens den Vortrag auch auf CD da. Ich weiß nicht, wie das kommuniziert wird, ob man das an die Teilnehmer verschickt oder keine Ahnung, sonst müssen sie es halt wirklich mitschreiben. Empathie, also Einfühlungsvermögen, Neugierde natürlich auch, der Wunsch auch, sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen. Lern- und Veränderungsfähigkeit, sehr gut nutzbar, weil sie in diesem Coaching-Bereich ein irres Feld von Fähigkeiten, Ideen, Methoden nutzen. Und sie haben eben auch ein Feld, was sich ständig weiterentwickelt. Die Literatur ist unüberschaubar. So dass ich hier jetzt Ihnen vor allem zwei Bücher empfehle, die Sie sich auch anschließend anschauen können, und die sind überblickshaft. Wir haben hier ein Handbuch, wo einfach mal Methoden und Theorien vorgestellt werden, und dann habe ich ein anderes Buch, wo vor allem Tools, Instrumente vorgestellt werden. Lebenserfahrung ist natürlich auch ganz wichtig. Wenn Sie schon was erlebt haben und in bestimmten Situationen schon waren, dann tun Sie sich leichter damit, auch bei anderen zu verstehen, was vor sich gehen kann. Klarheit in der Sicht auf Probleme anderer, Ehrlichkeit, Selbstsicherheit. alles Tugenden, die man auch als Nicht-Coach entwickeln kann. Und den Coach zeichnet aus, dass er sich mit Methoden und Kenntnissen in diese Arbeit begeben kann, die aus der Sozialpädagogik kommen, aus dem medizinischen Bereich, aus Trainingserfahrungen. Ja, wie trainiere ich jemanden zu Leistung? Wie bringe ich jemanden dazu, auch seine Kondition zu verbessern? Führung ist ein Riesenthema. Management-Erfahrung, Psychotherapie. Das ist ein breites Sammelsurium von Anstößen, die im Coaching eine Rolle spielen. Und deshalb sage ich gleich vorneweg, Vorsicht, weder der Begriff noch das Berufsbild des Coaches sind geschützt. Es gibt eine Fülle von Schulen, es gibt auch etliche Vereinigungen, die dann ihre eigenen Regeln und Gesetze aufstellen. Wenn Sie mit Coaches arbeiten oder wenn Sie mit Coaching arbeiten, müssen Sie einfach auch wieder Ihren gesunden Menschenverstand nutzen, um zu sehen, ist es was für Sie? Vertrauen Sie diesem Trainer, vertrauen Sie der Theorie, dem Konzept, was dahinter steht? Ist es schon eingeführt? Haben es andere schon benutzt? Gibt es eine Referenz dazu? Das sind so Kriterien, nach denen Sie bei Coaches und im Coaching schauen, ob das für Sie geeignet ist. Es gibt viele Scharlatane auch, es gibt viele Methoden, die funktionieren und andere, die nicht funktionieren. Und das ist auch nochmal in der Situation wieder anders als in der. Also ein ganz, ganz breites und unwägbares Feld. Vieles ist auch unwissenschaftlich. Sie können einfach nur konstatieren, dass es funktioniert. Sie wissen vielfach auch nicht so genau, warum. Also da sind wir in einem ganz, ganz offenen Bereich. Sie mögen vielleicht die sogenannten Familienaufstellungen kennen. Wir reden nachher auch kurz noch drüber, was in diesen Familienaufstellungen vor sich geht und was da passiert. Da gibt es die eine oder andere Theorie, aber das ist fern von jeder Wissenschaftlichkeit, was da wirklich wirkt. Es gibt auch zwischen den Disziplinen, zwischen den Schulen, zwischen den Konzepten fließende Übergänge, Überschneidungen. Insofern wurde es mir wirklich in der Erstellung dieses Vortrags phasenweise Himmelangst und deswegen ganz klar hier nochmal, ich gebe einen Einblick so aus meiner Perspektive und ich habe mich jetzt 4, 5 Jahre intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, aber letztendlich auch auf eine Schule fokussiert und dann bringe ich die Erfahrungen aus meiner Tätigkeit in der Industrie noch mit ein, beziehungsweise im Konzern, wo ganz selbstverständlich auch mit solchen Instrumenten gearbeitet wird. Business Coaching, also Geschäftscoaching, ist ein ganz wesentliches Anwendungsfeld. In der Personalentwicklung von Konzernen haben Sie ganz selbstverständlich Coaching-Einsatz, ja, wenn es um das Thema Führungskompetenz entwickeln geht oder auch wenn es um das Thema verkäuferische Stärke entwickeln geht oder Verhandlungsgeschick, ja, Rhetorik, da kommt überall Coaching zum Einsatz. Change Management ist so ein Begriff auch, in dem Coaching häufig auftaucht. Change Management bedeutet letztendlich das Management von Veränderungen in Unternehmen. Wenn Sie sich zum Beispiel eine Fusion vorstellen zwischen zwei Konzernen, ja, dann haben Sie ganz viele Momente und Situationen, die durch Coaching gesteuert werden können. Ja, wenn zum Beispiel zwei Abteilungen zusammengeworfen werden von diesen fusionierenden Unternehmen, die sind damit alle auf einmal doppelt besetzt. Was passiert denn eigentlich, ja, damit nicht die Motivation total in den Keller rauscht oder die Leute nicht mehr wissen, wo oben, unten, vorne, hinten ist? Change Management ist ein ganz großer Bereich. Personal Coaching oder Coaching von mir als Person, da werden wir auch Bereiche nachher kennenlernen, Fragen der Gesundheit, der Partnerschaft oder auch ich sag mal, Verhaltensthemen können alle Gegenstand von Personal Coaching sein. Es kann übergehen ins Life Coaching, Sie haben sicher schon mal gehört von der sogenannten Work-Life-Balance. Leute, die sich absolut die Kante geben im Beruf und ausbrennen, ja, irgendwo keine Freizeit mehr stattfinden lassen können, keine Erholungsphasen, Ehe zerbricht, die stellen über Coaching oder haben über Coaching-Unterstützung die Möglichkeit, die sogenannte Work-Life-Balance, die Ausgewogenheit, den Ausgleich in ihrem Leben wiederherzustellen. Gesundheitscoaching, da kann es um Ernährung gehen, da kann es um Kondition gehen, um Vitalität kann es da gehen. Ja. Psychologische Beratung, und zwar psychologische Beratung mit dem Anspruch, kurzzeitig zu funktionieren. Also nicht der althergebrachte psychoanalytische Ansatz, ja, wo Sie unter Umständen Jahre mit der Analyse Ihrer Kindheit, Komplexe und diese Dinge verbringen, sondern eine Beratung, die auf den Punkt kommt, was auch ein wesentliches Element von Coaching ist, dieses sehr schnell ergebnisorientierte Fokussieren auf bestimmte Themen. Also ist, wenn Sie so wollen, psychologische Beratung light. Und das vergessen Sie gleich wieder, das dient mir jetzt nur so als begriffliche Brücke. Auch in der Seelsorge ist Coaching, beziehungsweise sind Coaching-Instrumente heute gefragt. Viele Pfarrer und Priester haben Coaching-Ausbildungen absolviert. Denken Sie an sowas wie Telefonseelsorge, ja, wo Sie einfach auch schnell intervenieren können sollten, schnell die richtigen Fragen stellen, jemand in irgendeiner Form erreichen, den Sie nicht kennen, ja, den Sie nicht sehen. Und Supervision ist natürlich auch ein großer Bereich, wo es also darum geht, in sozialen Einrichtungen oder in psychologischen Beratungsstellen oder in sozialpädagogischen Einrichtungen über die Fachkräfte quasi zu schauen, Rückmeldungen zu geben, wenn die von ihren Erfahrungen erzählen. Psychotherapie nutzt heute auch Coaching-Tools. Das heißt, Interventionen, Möglichkeiten, Instrumente, die schnell funktionieren. Was das für Instrumente sind, das werden wir gleich sehen. Aber lassen Sie mich noch ein bisschen so den Rahmen klären. Die wesentlichen Ziele des Coaching könnte man so beschreiben, dass man sagt, Coaching hilft dir, deine Selbstreflexion zu fördern, nochmal anders über dich, dein Verhalten, deine Ideen, deine Vorstellungen nachzudenken und generell hier eine Erweiterung hinzukriegen, dadurch auch die Selbststeuerung zu verbessern, ja? Also solche Dinge wie Flugangst oder so, ja? Über Coaching sind die durchaus auch, ich sag mal, kanalisierbar, so Sie finden Methoden, mit denen Sie solche Ängste zum Beispiel in den Griff kriegen können. Dazu brauchen Sie keine freudsche Psychoanalyse. Dazu genügen oberflächlichere Instrumente. Es geht generell um die Differenzierung von Wahrnehmung, Erleben, Verhalten, ja, dass Sie auch sich mal neben Ihre Wahrnehmung stellen, die Wahrnehmung relativieren, Ihr Erleben auch nicht absolut setzen, auch lernen, dass jeder von Ihnen eben ein anderes Erleben ein und derselben Situation hat, hier auch zu unterscheiden und dadurch natürlich auch ein anderes Verhalten abzuleiten. Wir werden das alles gleich noch vertiefen. Es geht letztendlich im geschäftlichen Zusammenhang auch um die Verbesserung von Lern- und Leistungsfähigkeit, wenn Sie gerade an Themen wie Führung denken. Und zwar immer unter Berücksichtigung der Ressourcen des Klienten. Das heißt, Sie erhalten immer Hilfe zur Selbsthilfe und Sie erhalten immer eine Rückweisung auf die Quellen und Möglichkeiten, die bereits in Ihnen stecken. Was ich sehr attraktiv finde an Coaching, also da wird Ihnen nicht irgendwie ein ganz komplizierter Umweg gewiesen, sondern Sie werden relativ schnell auf Ihre eigenen Möglichkeiten hingewiesen und finden sie selber heraus. Das heißt, idealerweise und im Erfolgsfall sind Sie, ich sag mal, als Gecoachter auch nicht jemand, der aufgesetzt agiert, sondern Sie haben einfach in sich neue Quellen und neue Möglichkeiten erschlossen. Und es sind Ihre Möglichkeiten. Es geht letztendlich um Klarheit, Handlungs- und Bewältigungskompetenz. Sie sehen, das sind Begriffe, die einfach um immer das Gleiche kreisen. Allgemein gesprochen geht es um Veränderung. Es geht um Weiterentwicklung, ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass Weiterentwicklung für mich ja geradezu ein Lebenselixier ist. Das mag für andere wieder ganz anders sein. Aber Weiterentwicklung ist, wenn sie nicht stattfindet, wäre für mich eine absolute Qual. Ja? Und Coaching anzufordern, ist ja für viele Leute auch der Auslöser darin, dass eben eine bestimmte Geschichte immer wieder passiert oder es nicht vorangeht oder sie sich da abarbeiten und nicht weiterkommen. Es geht um mehr Erfolg. Wenn Sie jetzt wieder an den Business-Bereich denken, aber auch im privaten Bereich, wenn Sie das Thema Partnersuche zum Beispiel oder Eheprobleme oder sowas hernehmen, dass Sie einfach jetzt in einer neuen Qualität und mit neuen Ergebnissen unterwegs sein sollen. Es geht auch um Glück. Und es geht um Ausgleich. Das sind so typische Zielsetzungen von Coaching. Und um nochmal kurz über Bildung nachzudenken, hier vermittelt Coaching Kompetenzen oder ermöglicht den Zugang zu Kompetenzen, die ich durchaus auch unter Bildung subsumieren würde. Wir hatten ganz am Anfang, als wir uns über die Themen unterhalten haben, auch über Herzensbildung gesprochen und die Diskussion spare ich jetzt aus. Warum wir hier nicht über Herzensbildung sprechen und dennoch geht es um, an der anderen Stelle rede ich von Soft Skills, es geht um sowas wie Sozialkompetenz, Handlungskompetenz, also Themen, die man weniger inhaltlich besetzt als eben über den Erwerb von Fähigkeiten und neuen Zugängen zu sich selbst. Genau, da kommt es ja auch. So, die Methoden sind unglaublich vielfältig und das ist jetzt auch super komplex. Ich hoffe, dass Sie mir da hinterher nicht allzu scharfe Fragen dazu stellen, weil das zu durchschauen, was da wirklich für Konzepte dahinter stecken, das ist den Schweiß der edlen Wert, sagen wir mal so. Viele haben sicher schon mal von NLP gehört, sogenanntem neurolinguistischen Programmieren. Die wesentlichen Figuren, die da Grundlagen entwickelt haben, sind Bandler und Grinder oder Virginia Satir, das sind Amerikaner, die sich vor allem um die Wirkung von Sprache und Sprechen gekümmert haben, weil ihre Theorie und ihre Arbeit davon ausgeht, dass wir mit Sprache und Sprechen quasi Realität erschaffen oder Realität repräsentieren. Ich habe jetzt hier für mich als Eselsbrücke dazu geschrieben, innerer Dialog. Ja? Die Art und Weise, wie sie innerlich Vorgänge, die Sie wahrnehmen, kommentieren, sagt mehr über Sie aus als über die Vorgänge. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, was guckt die so komisch oder so. Ja? Wenn ich Sie jetzt wirklich fragen würde, was geht gerade in dir vor, dann würden Sie vielleicht sagen, ich denke an meinen kleinen Hund, weil ich nachher mit ihm Gassi gehen werde oder so. Ja? Also was ganz was anderes, als möglicherweise jetzt in mir abging und woran das dann liegt, herauszufinden, kann Gegenstand von Coaching sein. Ein großes Thema finde ich Entwertungen, also innerliche Entwertungen. Ja. Wenn ich zum Beispiel nach dem Vortrag nachher mit dem Volker essen gehe und ich sage, hey, das waren ja, ich meine, da waren kaum Leute in dem Vortrag. Ja, grauenvoll, ich meine, so wenig Leute hatte ich noch nie in einem Vortrag. Also ehrlich, du, ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal sage. Ich entwerte den Vortrag. Ja. Dass jetzt hier so und so viele Leute sind, was heißt das schon? Ja? Konnte niemand wissen, wie der Vortrag wird. Ja? Vielleicht sind die Hälfte krank, irgendwie verhindert, keine Ahnung. Ja? Mein Vortrag ist eins, wie viele Leute da sind, ist das zweite und was ich draus mache, ist das dritte. Ja? Und das auseinanderzuhalten kann Gegenstand von Coaching sein. Psychodrama ist eine Methode, die eingesetzt wird. Einer der Begründer ist Moreno, Jakob Moreno. der eine Vorliebe fürs Theater hatte und ich sag mal, theatralisches Ausagieren in Therapiemaßnahmen verarbeitet hat, sodass bestimmte Dinge einfach nachgespielt werden, um sag mal, Gefühle wieder freizulegen. Was hast du damals empfunden? Mach das mal jetzt. Mach das. Und dann kam der rein und wie war das? Und so. Und du kommst auf diese Art und Weise einfach nochmal in Kontakt mit Dingen, die du gefühlt hast, die du gedacht hast. Und die Familienaufstellungen, von denen wir kurz vorher geredet haben, das ist auch so eine theatralische Nachstellung von Konstellationen, die dazu führt, dass eben alte Gefühle oder alte Beziehungsmuster, solche Dinge nochmal hochkommen und bearbeitet werden können. Hypnotherapie arbeitet auch mit Hypnose, aber auch mit niederschwelligeren Dingen wie Suggestionen, Affirmationen, ja, wenn Sie so wollen, ist das sogenannte positive Denken, ja, oder ich sage, sich positiv einstimmen, hat damit auch zu tun. Die grundlegende Aussage ist, die Sicht auf die Dinge ist veränderbar und hat Einfluss auf unser Leben. Ja. Jeder kennt das, wenn ich lächelnd auf die Leute zugehe, weil ich einfach sage, wow, heute ist ein geiler Tag, ja, und dann ignoriere ich ja auch vieles, was um mich herum vorgeht, und ich habe eine andere Ausstrahlung und etwas anderes kommt auf mich zurück. Als Beispiel hatte ich mir hier notiert, genau, andere Überschriften finden. Das heißt, Sie können sich eine bestimmte Situation in Ihrem Leben vorstellen, über die Sie innerlich die Überschrift gesetzt haben, katastrophale Situation mit meinem Vater oder so. Ja. Und dann sehen Sie dieses Bild innerlich vor sich und Sie können jetzt hergehen und da eine andere Unterschrift drunter machen und sagen, mein Vater drückt seine Fürsorge für mich aus, indem er, ja, dann haben Sie unter einem den gleichen Vorgang eine andere Unterschrift und machen damit letztendlich auch etwas in Ihrem Geist und in Ihrem Verhalten. Sie können vielleicht in Zukunft mit ihm besser sprechen. Kognitive Verhaltenstherapie ist ein wichtiger Bereich, aus dem Coaching sich auch bedient. Denken und Glauben formt Erleben, Denkfehler erkennen. Ja, was kann man da für ein Beispiel nehmen? Volker steht plötzlich auf, rennt auf mich zu, wedelt mit den Armen. Ja, dann kann ich sagen, oh Gott, der will mir was tun. Ja, wenn ich ihn fragen würde, Volker, was ist los? Dann sagt er, deine Batterie ist aus. Ja, also durch die simple Frage stelle ich fest, dass mein Denken mit dieser Realität nicht unbedingt deckungsgleich war. Solche Dinge spielen hier eine Rolle. Systemische Therapie. Und wie gesagt, das sind wichtige Methoden, die im Coaching eine Rolle spielen. Das sind beileibe nicht alle, aber das sind so bei den populäreren die. Ist die systemische Therapie, die den Menschen eben vor allem in Bezug auf Systeme, in denen er funktioniert, untersucht. Das heißt, man geht auch davon aus, dass jemand von seiner Familie geprägt ist, dass er bestimmte Beziehungsmuster, weiß ich, Verhältnis zu Frauen in der Familie eingeübt hat. Und diese systemische Betrachtungsweise, die wird vielfach auch auf Organisationsberatungen übertragen. Ja? Weil es geht um Prozesse von Kommunikation, wie wird miteinander gesprochen, wie geht man miteinander um. Und solche Dinge gibt es in Betrieben genauso. Also die Organisationsberatung untersucht Prozesse. Ja? Der Dings informiert nie den Dings und deshalb ist der Dings sauer. Und das können wir mal feststellen. Und wie müsste denn der Dings informiert werden, damit der Dings mitspielt? So ungefähr. Weil das so komplex ist und weil das so vielseitig ist und weil es endlos viele Möglichkeiten gibt, wird gerne darüber gesprochen, dass sowohl der Coach als auch der Coachee, also der Klient, von sich innerlich das Bild haben, lernende Meister zu sein. Das bedeutet, ich bin unterwegs zur Meisterschaft, ich bin im Prinzip schon ein Meister und ich lerne einfach ständig dazu. Dahinter steht das Konzept, dass ich letztendlich auch nie zu Ende komme, sondern dass ich einfach meine Professionalität und meine Kompetenz erhöhe. That's life. Das ist auch eine ganz andere Anspruchshaltung, als zu sagen, ich müsste perfekt sein. Was ist perfekt? Müsste man als Coach sofort fragen. Perfekt ist relativ, perfekt ist eine Idee. Was ist stimmig in der Situation, würde der Coach fragen. Was passt zu dieser Situation? Was ist angemessen? Vor allem, was bringt Ergebnisse? Was bringt die Ergebnisse, die wir hier brauchen? Und für ihn sind die Ergebnisse anders als für Sie, ja, die er sich wünscht, die Sie sich wünschen. Ein paar Grundannahmen spielen auch eine Rolle und es sind jetzt hier nur einige, die liegen ein Stück weit auf der Hand, aber die prägen Coaching natürlich auch. Eine Grundannahme ist, dass der Mensch von nicht bewussten Handlungsmotiven geprägt ist, ja, dass viele Handlungen aus einem nicht bewussten Grund erfolgen. Dass es innere Konflikte bei den Menschen gibt, die nicht bewusst werden, ja, die verdrängt sind. Das sind alles psychologische Themen, die hier auch zur Sprache kommen. Dass nicht bewusste innere Abbilder mit der Realität verwechselt werden. Ja, also dass sie sagen, meine Mutter hatte rote Haare und mit der bin ich bis heute in Zank und Hader. Ja. Daraus leiten Sie vielleicht ab, es ist jetzt ein bisschen oberflächlich und so ähnlich läuft es trotzdem. Alle Rothaarigen, da habe ich ein Problem mit. Ja. Also Sie leiten aus bestimmten Erfahrungen Dinge, Grundwahrheiten, Annahmen ab, die Sie mit der Realität verwechseln, die Sie letztendlich von der Realität entfernen, die Sie die Realität nicht offen wahrnehmen lassen. Und die Herstellung dieser Offenheit, lass es mal auf dich wirken, steig doch mal neu drauf ein, ist ein Riesenthema für Coaching. Wie das passiert, das gucken wir uns auch gleich an. Eine große Rolle spielt auch der positive Rapport zwischen Berater und Klient. Also sagt man ganz klar, entweder stimmt die Chemie zwischen mir und dem Klienten oder es funktioniert auch nicht. Ja, ich kann kein Vertrauen aufbauen. Deshalb wird ein Teil dessen, was ich jetzt gleich an Methoden schildere, auch darauf verwendet, diese Kommunikation gut fließen zu lassen. Da gibt es auch verschiedene Werkzeuge, um das zu bewerkstelligen. Hintergrund ist auch eine weitere Grundannahme. Ich kann in dieser Coaching-Situation, übrigens auch in der psychotherapeutischen Situation, eine positive Beziehungserfahrung machen, die Modellcharakter für mich erlangt. Ja, ich wäre jetzt von mir aus jemand, der sich nicht traut, mit Frauen zu sprechen. Ein Mann, der sich nicht traut, mit Frauen zu sprechen und jetzt eine Therapeutin hat oder einen weiblichen Coach, die, weil sie letztendlich sich um diesen Rapport auch kümmert, mir modellhaft erstmals eine Situation ermöglicht, wo ich sage, ja gut, also mit ihr war es auf jeden Fall völlig easy und entspannt. Dann kann ich diese Modellerfahrung übertragen auf künftige Erfahrungen und kann anders in solche Situationen reingehen. Was sicherlich auch ein Schlüsselelement ist von Coaching, ist, dass die Ressourcen- und Lösungsperspektive ausgesprochen stark ist. Also man versucht wirklich im Coaching schnell zu sein und man versucht auf die Möglichkeiten einzusteigen, die ein Klient hat. Ja. Also es gibt Coaches, die sagen, wir sind in einer Dreiviertelstunde sind wir fertig und du wirst nicht mehr kommen, weil das war's. Ja. Und wenn du es nicht in einer Dreiviertelstunde quasi für dich fassen kannst, dann funktionieren wir sowieso nicht zusammen. Das ist der diametral andere Ansatz als vielfach in der Psychotherapie, so Woody Allen-Style gepflegt wird, ja, wo man einfach Jahre und Jahrzehnte lang bei seinem Analytiker auf der Couch liegt und redet. Und zwar immer tiefer einsteigt in seine Persönlichkeit und in seine Geschichte und seine Verflechtungen, aber letztendlich zu nichts kommt. Fokussierung, also ganz wichtig. So, der Coach hat die Rolle und die Absicht, die Klienten bei der Bearbeitung seiner Anliegen, Wünsche und Probleme unter Überwindung von Grenzen zu begleiten. Das ist für mich auch eine Schlüsselaussage. Wir erreichen in unserem Leben immer wieder Grenzen und letztendlich so ist das Leben. Und diese Grenzen zu überwinden, wenn wir es denn wollen, das kann ein Thema und ein Anlass sein für Coaching. Solche Grenzen könnten zum Beispiel sein, ja, wenn ich jetzt so einen beruflichen Ausgangspunkt nehme, ich mache Karriere, verdiene immer mehr Geld, habe immer mehr Mitarbeiter, übernehme immer mehr Verantwortung. Das zwingt mich zu arbeiten, mehr zu arbeiten als bisher. Das könnte in meiner Familie ein Problem mit sich bringen, weil die Frau sagt, sag mal, hast du eigentlich noch alle auf der Reihe? Jetzt ist es 9 und du wolltest um 18.30 Uhr zum Essen da sein, die Kinder sind längst im Bett. Also ich sagte, so kann das nicht weitergehen. Ja, was soll ich machen? Ich habe einfach noch ein Mitarbeitergespräch gehabt, wir haben eine schwierige Strategiepräsentation nächste Woche, das muss alles vorbereitet werden, ich bin da zuständig. Also es sind Konflikte, die eben Leute an Grenzen bringen können, die sie nicht überwinden. Und dann haben sie vielleicht mit der Zeit auch noch ein gesundheitliches Problem dazu, weil sie einfach nicht mehr dazu kommen, auszuspannen. Dann können sie nicht mehr schlafen oder haben tatsächlich gesundheitliche Störungen. Also das wäre so eine Grenzsituation. Karriere, neue Herausforderungen, ich habe es gesagt, oder auch Konflikte in der Partnerschaft. Jeder kennt es, man lernt sich kennen, man ist verliebt, man ist eine Weile zusammen, das ist alles wunderbar. Und je länger man zusammen ist, desto mehr kommt man einfach auch in eine partnerschaftliche Situation, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, wo unterschiedliche Ausrichtungen klar werden. So, wie geht man damit um? Ja. Und vielleicht geht man über die eine oder andere Hürde relativ locker drüber, bis man eines Tages mit was konfrontiert ist, wo man sagt, das kann ich, da komme ich nicht weiter. Anlass oder Möglichkeit für Coaching. So, deshalb ist das Arbeitsfelder Prisma sehr groß. Es kann gehen um die Entwicklung von Fähigkeiten, berufliche Themen, Karriere, Planungsthemen auch. Ja? Wie kriege ich meine Arbeit bewältigt? Wie kriege ich alles unter einen Hut? Oder ein großes Feld ist auch das ganze Thema Zwischenmenschlichkeit am Arbeitsplatz, Teamthemen, ja, wie bringe ich meine Leute dazu, anständig zusammenzuarbeiten, sodass Ergebnisse da sind, wie lösen wir Konflikte, wie geht eigentlich Führung, was für eine Rolle spielt Kommunikation im beruflichen Alltag, was müsste ich kommunizieren, was kann ich auch für mich behalten. Wie kommuniziere ich, was ist ein geeigneter Kommunikationsstil. Ein großer, ich finde, faszinierender Bereich ist das Thema Werte, Überzeugungen, Muster. Ja, sagen wir, die gegenseitige Verständigung über Werte, ja, ist an für sich auch was wirklich Erhabenes. Da kommt man in philosophische Bereiche auch rein. Ich habe mal einem Coach die Frage gestellt, ist ein spezifisches Thema für mich. Ich finde, man kann für alles Argumente finden. Ja, Sie können letztendlich die nationalsozialistische Politik gut argumentieren. Ja, Sie können es argumentieren bis durch die Wand durch. Und Sie können natürlich auch Pazifismus argumentieren, Gewaltfreiheit argumentieren, Demokratie argumentieren. Sie können letztendlich alles argumentieren. Sie können Gegensatzpaare argumentieren. Sie können Atheismus super gut argumentieren. Sie können den Glauben an Gott argumentieren. Meine Frage war, wie gehe ich damit um, wenn ich denn für alles triftige Argumente finden kann? Woran orientiere ich mich? Die Antwort war für mich wie eine Befreiung an den Werten. Du kannst gucken, ob in der oder der Richtung deine persönlichen Werte vertreten sind. Und wenn du zum Beispiel als hohen Wert das Thema Liebe hättest oder Vertrauen oder ja, Gewaltfreiheit oder sowas, ja, dann könntest du diese Wertausrichtung, deine persönliche Werte, dein Wertespektrum quasi auf dieses Thema legen und sagen, passt für mich oder passt für mich nicht. Und Werte sind natürlich auch in Unternehmen oder in Teams oder auch in Partnerschaften ein Riesenthema. Ich denke, viele Paare unterhalten sich nicht wirklich über ihre Wertvorstellungen und können da große konstruktive Entdeckungen machen. Ziele, Visionen ist ein großer Bereich. Ja, wozu bin ich überhaupt da? Was will ich eigentlich verwirklichen in meinem Leben? Und wie kriege ich das auf die Reihe? Das spielt auch an auf diese Work-Life-Balance. Ja, ich will ja ein ganzes Leben. Ich will ja nicht nur dominiert werden oder mich selber übergewichten in einer bestimmten Richtung. Ich will ja der Ausgeglichenheit. Vitalität, Körpersprache, Gesundheit ist ein Thema für Coaching. Geld, ja, der Umgang mit Geld, das Verhältnis zum Geld. Ich habe sehr viel im Spendenmarketing-Bereich zu tun. Da ist super interessant, in den ganzen sozialen Feldern, ja, wo geholfen werden soll, wo es darum geht, Geld zu haben, um Bedürftigen zu helfen. Die haben alle oder vielfach Probleme mit Geld. Geld ist schmutzig, Geld ist falsch, Geld ist schlecht. So, ja. Ganz interessantes Arbeitsfeld. Mediation, haben Sie sicher auch schon gehört. Da geht es darum, widersprechende Standpunkte zu Kompromissen zu führen, Ausgleich, Bescheidungen vielfach oder vergleichen einfach, brauche ich Mediation. Familie, Liebe, Partnerschaft ist ein großes Arbeitsfeld, Spiritualität auch. Ja? Also der Papst könnte momentan guten Coaching brauchen oder die Deutsche Bischofskonferenz. Ja? Wie gehen wir mit diesen Themen da um? Wie finden wir einen Weg, glaubwürdig zu vermitteln, was wir jetzt machen? Was bringt die Leute dazu, auszutreten? Was sagen die Gläubigen eigentlich wirklich? Ja, das geht auch um Vermittlungs- und Kommunikationsprozesse, die gecoacht werden können. Letztendlich ist sogar sowas wie Sterbebegleitung eher Coaching als psychologische Beratung. Also Sie sehen ein irres Feld. So, und jetzt gucken wir uns an, wie so gearbeitet wird. Ich bin wieder am Zeitüberziehen, aber jetzt gucken wir mal, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ein großer Teil ist Kommunikation. Und Coaching ist überhaupt vor allem auch Kommunikation. Und ich hatte ja vorher gesagt, großen Stellenwert hat auch das Thema Rapport, also die Herstellung von einer Verbindung zwischen Coach und Klient. Da geht es um atmosphärische Dinge, da ist im Prinzip vorher schon geklärt, wer sitzt wo, damit sich da jeder gut fühlt. Und eine Methode, mit der ein Coach diesen Rapport herstellt, das heißt diesen klaren Bezug, diese Einvernehmlichkeit mit dem Klienten, geht durch aktives, empathisches, nicht werdendes Zuhören, ja, dass ich zum Beispiel einfach auch, dann, wenn Sie mir was sagen, dann nicke ich, ja, ich schaue Sie an, ich mache Ihnen einfach klar, ich bin dabei, ja. Ich fühle das mit, vielleicht übernehme ich sogar Ihren Gesichtsausdruck, signalisiere irgendwie Mitgefühl oder so. Ja. Das ist alles sinnvoll und es läuft eben auch bewusst ab in so einem Coaching-Gespräch. Ganz wichtig ist auch das Thema nicht werdendes Zuhören. Ja, also, dass ich nicht sage, hey, das ist ja, also was Sie da erzählen, ist ja ungeheuerlich oder yes, das ist ja, also ja, sondern dass ich einfach sage, aha, okay, so war das also. So, ja, dass ich einfach das mal so zur Kenntnis nehme. Pacing ist ein Begriff, beide Begriffe, Rapport und Pacing, aus NLP, neurolinguistischem Programmieren. Da geht es darum, dass ich im Prinzip mit dem Klienten auch so eine Art Spiegelbildlichkeit herstelle. Sowas wird zum Beispiel, um das gleich mal auch so zu unterstreichen, in Verkaufstrainings, also in Coachings, um das verkäuferische Vermögen zu befördern, verwendet. Ja? Also, dass ich Sie zum Beispiel, also in dem Grauen her, ja, wenn ich Ihnen jetzt so gegenüber sitze, dann würde ich jetzt auch so machen, ja, dass ich einfach so, ja, oder was man in Verhandlungsgesprächen oder in Kundengesprächen, jetzt machen Sie bitte, was Sie wollen, ja, was man beobachten Sie mal, vielleicht haben Sie die Möglichkeit, so professionelle Verkäufer, die beugen sich immer vor am Tisch. Ja? Die passen auf, dass sie sich erst dann zurücklehnen, wenn sie das auch tun. Und wenn sie nach vorne kommen, dann kommen die auch wieder nach vorne. Ja? Das geht bis in die Beinhaltung, ja? Dass man einfach versucht, ich bin bei dir, ja? Ich bin mit dir, dieses sogenannte Pacing herzustellen. Das geht bis in die Nutzung von gleichen Metaphern, ja, dass man dann, weiß ich, wenn der Klient sagt, ha, da habe ich rot gesehen, ja, dass ich sowas auch aufgreife, sage, okay, der drückt Zorn über so eine visuelle Metapher aus, dann schaue ich, dass ich, sag mal, in der Wortwahl oder in der Widerspiegelung diese Art von Metapher auch aufgreife. Dass ich sage, ja, wenn Sie so rot gesehen haben, was sehen Sie dann? Ja, oder wie, ja, ich versuche einfach auf diese Ebene auch einzusteigen. Das Wichtigste allerdings, ja, weil ich sage mal, ich persönlich würde das so nicht so exzessiv nutzen, weil mir das auch ein bisschen zu aufgesetzt ist. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach Fragen, Nachfragen. Ja, wenn ich Sie recht verstanden habe, dann war das so, dass Sie dieses und jenes, wir haben das, was kam denn da noch, was ist denn passiert zwischen dem und dem, ja, dass Sie einfach so bei dem anderen sind. Und das sind alles Techniken, die heute im normalen Verkaufstraining oder in Verhandlungsführung 1:1 auch so gelehrt oder so gecoacht werden. So machst du das. Oder eine super Frage ist auch, was meinen Sie damit? Ja, also wenn jemand sagt, das war natürlich katastrophaler Vorgang da. Ja, dann kann ich einfach, was meinen Sie damit? Und daraus erschließt sich mir dann auch, aber auch dem Klienten eher, ja, was ist denn jetzt hier die Katastrophe eigentlich? Dass der Chef sauer war, dass der Auftrag flöten war, dass das Auto kaputt war, dass der Gehaltscheck zu niedrig war. Ja, also so habe ich auch die Möglichkeit, Klarheit zu schaffen. Zirkuläres Fragen ist auch eine ganz interessante Fragetechnik, wo man den Klienten dazu bringt, sich in eine andere Rolle zu versetzen. Also Sie würden zum Beispiel sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, der Professor Friedrich schreit mich bei der kleinsten Gelegenheit, schreit er mich an und also ich bin jetzt völlig ratlos, kann da im Prinzip gar nicht mehr ins Seminar, ja, ich zitter schon so. Und ich könnte jetzt zum Beispiel über zirkuläres Fragen fragen, ja, was empfindet denn der Friedrich Ihrer Meinung nach, wenn der so schreit? Was glauben Sie denn, geht in dem vor sich, ja? Sodass Sie die Möglichkeit haben, sich in den Friedrich rein zu versetzen und sagen Sie, ja, das ist mir klar, warum der sauer ist, der ist ja, ja. Und es hilft Ihnen dann quasi wieder Ihre eigene Realität oder Ihre eigene Wahrnehmung zu relativieren. Das ist einfach so eine Technik. Klärende Kommunikation, konstruktive Kommunikation, ja, da wird letztendlich auch vermittelt, wie man mit bestimmten Phänomenen umgeht, wie den berühmt-berüchtigten Killerphrasen. Ja, jeder, der sich schon in Konferenzen bewegt hat, kennt sowas. Ich sage hier Killer, weil es geht nicht nur um Phrasen, es geht zum Beispiel auch um körperlichen Ausdruck, ja, oder akustische Signale, wenn jemand sagt, ja. Ich halte einen Vortrag, ja, und da hinten sagt jemand, ja, dann lerne ich, wie gehe ich damit um. Ja, ich würde zum Beispiel damit so umgehen, dass ich sage, Sie wollten sich zu Wort melden, ja, das nehme ich dann einfach an. Ja, und dann wird man ja sehen, was passiert. Oder mit wütenden Leuten umgehen, das ist auch eine Möglichkeit, ja, dass Leute völlig schäumen und sagt, ja, was, ich sehe, dass Sie aufgeregt sind, ich verstehe das gut. Erklären Sie mir doch nochmal, was bringt Sie jetzt dazu, hier so stark zu reagieren? Ja? Also ich würde auch nicht sagen überreagieren, weil überreagieren wäre schon wieder eine Wertung. Ja? So nach dem Motto, spinnen Sie eigentlich? Ja? Das ist ja wirklich eine Nummer zu viel. Nee, ich würde einfach sagen, Sie sind ja doch relativ jetzt erregt. Und was ist da der Hintergrund? Ja? Ich versuche es einfach auch auf eine neutrale Ebene zu bringen. Eine schöne Variante ist auch, und das ist so ähnlich wie dieses zirkuläre Fragen, diese Technik des sogenannten inneren Teams, wo Sie dann, wenn jemand, weiß ich, an so einer Grenzsituation angelangt ist, ich schaffe rund um die Uhr, komme kaum noch zum Schlafen, also demnächst drehe ich durch, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Also, dass man dann sagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben in Ihrem inneren Team lauter Teile Ihrer Persönlichkeit. Sie haben den, der im Job alles richtig machen will. Ja? Der hat ja jetzt auch gerade gesprochen. Ich muss das fertig kriegen, zum Termin. Und Sie haben noch jemand, der bei Ihnen für das Thema Erholung und Gesundheit zuständig ist. Was würde denn der jetzt in der Situation sagen? Ah, das ist klar, was der sagt. Gang heim und schlaf dir aus. Ja? Und so kann man noch weiter, was würden Ihre Frau sagen? Oder was würde denn der Teil in Ihnen sagen, der ein liebender Ehemann ist? Der sagt, das kannst du nicht machen, musst du jetzt auch mal. Und am Samstag bringst du ihr Blumen mit und dann guck doch mal, dass du mal wieder eine Zeit zu. So, ja, und so schaffe ich aus so einer, sagen wir, verkrampften Situation eine Auffächerung herzustellen und kann dann irgendwann auch sagen, natürlich jetzt alles sehr vereinfacht, so, was machst du denn jetzt wirklich, nachdem du mal so mitgekriegt hast, was alles gehen kann und ist. Weiteres Modell ist zum Beispiel das sogenannte Kochplattenmodell, was man ganz gut vorführen kann an diesem Beispiel. Eine Dame im Coaching klagt, mein Mann redet immer weniger mit mir. Die Vorstellung, die jetzt, ich sag mal, in der Bearbeitung dieser Thematik ist, dass ich drei Kochplatten habe. Die Problemkochplatte, die Zielkochplatte und die Ressourcenkochplatte. Und ich kann jetzt quasi wie mit einem Regler diese Kochplatten erstens mal bekochen und ich kann sie erhitzen und abkühlen. Also wenn die Dame jetzt sagt, mein Mann redet immer weniger mit mir und ich will die Platte erhitzen, das ist natürlich ein bisschen gemein, dann sage ich, ja, was fühlen Sie denn dann so, wenn Ihr Mann immer weniger mit Ihnen redet? Ja? Und dann habe ich mit Sicherheit irgendwann die 12 und die bricht in Tränen aus, weil die sagt, es ist alles ganz furchtbar. Ja? Ich kann es aber auch abkühlen, indem ich sage, ja, haben Sie schon mal mit Ihren Freundinnen über das Thema geredet? Geht es vielleicht der einen oder anderen Freundin auch so? Und was erzählen die denn dann so? Ich kann dann ich sage mal, auf diesen Ressourcenteil überleiten, sagen, gibt es denn, wenn Sie da so mit Ihren Freundinnen in so einer ganz angenehmen Situation, dann trinken Sie Kaffee und so, da haben Sie sich auch schon mal drüber gesprochen, gibt es denn nicht Vorschläge von denen? Oder wenn Sie sich selber auch mal zurücklehnen und sagen, okay, er ist halt, wie er ist, was könnten Sie denn tun, um, ja, also so koche ich auf verschiedenen Platten hier, das wäre dann eher so die Ressourcenplatte, was könnten Sie denn tun oder was könnten Sie sich vorstellen zu tun oder was kann sich Ihre Großmutter, was sagt denn Ihre Großmutter dazu? Bei der waren Sie doch, ja, oder was könnte Ihre Großmutter, wäre sie noch am Leben, dazu sagen? Ah, das ist klar, was die sagt. Lassen, der kommt wieder. Ja. Okay, jetzt die Frage, ob das für Sie die richtige Möglichkeit ist, ja, gucken wir einfach noch ein bisschen rum, was gibt es denn noch? Die Zielplatte wäre, wo wollen Sie denn hin? Dann wird die natürlich nicht sagen, ich will, dass er die Klappe ganz hält, sondern wird die sagen, also zumindest ab und zu mal soll man sich doch mal wieder austauschen. Ja, was meinen Sie mit ab und zu? Ich weiß, er hat wahnsinnig viel zu tun, es ist unrealistisch unter der Woche, ja, dann arbeite ich ja auch. Aber dass man am Wochenende sich einfach mal, ja, und so kommt man auf der Platte dann auch, man kann das so dann irgendwo hinsteuern, dass man sagt, okay, was machen wir jetzt? Das ist dieses Kochplattenmodell. So, das ist jetzt einfach das Thema Kommunikation, wie kann ich denn reden? Und es geht unerschöpflich weiter. Ich habe das jetzt einfach nur mal so schnell mal beleuchtet. Ein weiteres Thema ist Zielcoaching. Wie gehe ich als Coach an dieses Thema zum Beispiel ran? Ich stelle Fragen. Ich blätter die jetzt mal alle kurz auf. Es geht darum, letztendlich Menschen dabei zu helfen, in eine Ausrichtung zu ihren Zielen zu kommen. Es gibt einen Haufen Leute, die haben vermutlich überhaupt keine Ziele. Ja? Das heißt, Ziele rauszufinden, sich Ziele zu setzen und Ziele anzustreben, ist für viele allein schon ein Fortschritt. Ja? Und man kann natürlich sich Ziele in allen möglichen Bereichen setzen und es gibt auch Tools oder Modelle, wo ich gucke, dass ich wirklich meinen ganzen Lebensbereich verziele. Nicht um jetzt irgendwie wieder Esel hinter der Möhre herzurennen, sondern um einfach ja, auf Sendung und Empfang zu sein. Also mit meinem Leben quasi am Gehen. Ja? Was will ich denn hier an der Hochschule erreichen? Was will ich denn mit dem Thema Gestaltung erreichen? Was will ich denn mit meinem Hobby Sport erreichen? Was will ich denn in meiner Beziehung erreichen? Was will ich denn gesundheitlich erreichen? Was will ich denn mit meinen Eltern erreichen? Und so weiter und so fort. Und um sagen wir, diese Ziele auch wirklich zu fokussieren, ist es gut, zum Beispiel diese Frage zu stellen, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Weil oftmals fängt so ein Zielcoaching auch in so einer gewissen Wahrheit einfach auch an. Ja? Was ist ein Ziel für Sie? Ha, endlich mal richtig ausspannen. Ja? Was heißt für Sie ausspannen? Ha, in der Hängematte, südliche Sonne, Palmen, Strand, gutes Wetter. Wo können Sie sowas realisieren? Ich meine, wir wohnen hier in Deutschland, ich vermute, dass Sie nicht auswandern wollen. Wo sehen Sie sich da? Ah, das ist im Prinzip ein längerer Urlaub, okay. Ja? Und so kommt man letztendlich auch auf eine Präzisierung. Was wollen Sie denn mit diesem Ausspannen erreichen? Ah, dass der Stress weggeht. Welcher Stress? Ja, der im Beruf. Was ist die Ursache für den Stress im Beruf? Ja, dann kommt man möglicherweise in eine ganz andere Richtung. Ja, mein Chef, der nervt oder was auch immer. Ja, was könnte man tun, um das Nerven mit dem Chef in den Griff zu kriegen? Woran nervt der Chef? Was nervt Sie? Was nervt den Chef? Und so weiter und so fort. Überspringen das jetzt einfach mal. Sie sehen schon, wie dieses Thema Präzisierung funktioniert. Ein gern genommenes Instrument ist der sogenannte Disney-Sessel. Das ist wieder so wie diese, ein bisschen verwandt mit diesem inneren Team. Man sagt, dass Walt Disney in der Ideenentwicklung drei Sessel hatte, auf die er sich wechselseitig gesetzt hat und deren Positionen er quasi eingenommen hat. Und das war der Visionärssessel, der Kritikersessel und der Realistensessel. Und jetzt bezogen auf Disneyland könnte das so ausgesehen haben, dass er sich in den Visionärsessel setzt und sagt, jetzt spinne ich mal so richtig. Also, da müssten wilde Tiere frei laufen, da müssten Schlösser im Original aufgebaut sein und so weiter und so fort. Und dann begibt er, und es wird alles schön aufgeschrieben, und dann begibt er sich auf den Kritikersessel. Und die Kritikerposition, die sagt dann, vergiss es, ja, du kannst doch keine Löwen da frei rumlaufen lassen, Die fressen doch sofort die Leute auf, ja, und diese Schlösser, ich meine, was das kostet, das kann sich doch alles überhaupt nicht realisieren. Und begibt sich dann auf den Realisten-Sessel und sagt, so, also die Kritikpunkte, die habe ich jetzt gehört und die Vision ist mir auch klar. Und wie könnte ich es denn realisieren? Gibt es einen Kompromiss? Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht das eine oder andere doch umzusetzen? Das ist so eine Möglichkeit, jetzt auch zum Thema Ziele vorzustoßen. Zielformulierungen spielen auch eine wichtige Rolle. Ich mache hier auch mal ein bisschen schneller. Und es geht ja nur bis 21 Uhr, gell? Ich muss tierisch abkürzen. Überspringen das jetzt einfach. Ja, das ist ein schöner Satz. Nicht die Dinge an sich sind es, die uns beunruhigen, sondern vielmehr ist es die Interpretation der Bedeutung dieser Ereignisse, die unsere Reaktion bestimmt. Marcus Aurelius, ein spätrömischer Kaiser, hat diese Weisheit ausgesprochen. Das ist für mich auch eine Schlüsselaussage letztendlich. Für mich war in der Coach-Ausbildung eine tolle Möglichkeit, zwischen was ist und Interpretation zu unterscheiden. Was ist, ist das, was Sie filmen können, ja, was einfach wirklich die Realität zeigt, das, was messbar ist, das, was einfach da ist, und das zu unterscheiden von Ihrer persönlichen Interpretation zu diesem Vorgang. Ja. Jemand läuft auf Sie zu, wie ich das vorher vom Volker Friedrich das Beispiel gemacht habe, das kann ich filmen. Aber was das bedeutet für mich, für ihn, für Sie alle, das ist Interpretation. Das ist genau dafür gibt es auch ein Modell, nämlich für die Arbeit mit Ihrer persönlichen Interpretation, dass Sie praktisch hinter Ihre persönliche Interpretation von Vorgängen gehen und damit so arbeiten, dass es für Sie konstruktiv ist. Also jemand grüßt Sie nicht auf der Straße, Sie gehen weiter und ärgern sich. Und ärgern sich den ganzen Tag und am nächsten Tag begegnen Sie dem wieder und Sie grüßen ihn auch nicht so. Ja. Nur das, was ist davon war, dass der Sie gar nicht gesehen hat. Und jetzt beginnen Sie quasi die Beziehung zu untergraben zu diesem Menschen, bloß weil Sie diese Interpretation gemacht haben. Solche Dinge zu erkennen, ist heilsam, um sagen wir, auch mehr Freiheit zu generieren. Systemisches Coaching, darüber habe ich gesprochen. Vitalitätscoaching, wie das geht, überspringen wir jetzt. Beruf und Karriere. Ja, das ist diese Salamitaktik, von der ich vorher sprach. Das heißt, eben das Leben quasi in einem 360-Grad-Winkel anzugucken. Was ist mir wichtig? In welchen Bereichen bin ich? In welchem Niveau unterwegs? Und welche Ergebnisse habe ich? Und welche Zufriedenheit? Das ist auch ein wichtiges Tool. Da geht es um Arbeitsplanung. Wie strukturiere ich, was ich an Arbeit auf dem Tisch habe? Wie sorge ich dafür, dass ich alles in angemessener Art und Weise erledigen kann? Ja, das tut mir leid, ich habe einfach mehr dabei, als ich hier unterbringen kann. Ja, damit wir noch ein bisschen diskutieren können, schließe ich hier mit einem Zitat. Was immer uns widerfahren ist, es ist Vergangenheit. Die einzig bedeutsame Frage ist daher, was jetzt? Jon Kabat-Zinn ist ein amerikanischer Professor, der sehr viel über Selbstheilung gemacht hat. Und bei diesem Zitat geht es letztendlich darum, dass Sie in dem Moment, wo Sie sich bewusst werden, in dem Moment der Gegenwart, letztendlich immer wieder neu entscheiden können. Sie haben immer wieder neu die Wahl, etwas anders zu machen als bisher. An der Vergangenheit können Sie nichts mehr ändern und es bringt auch nichts, über die Vergangenheit traurig, bestürzt, unzufrieden zu sein. Sie können sich aber zum Beispiel mit Coaching darum kümmern, was Sie jetzt für Möglichkeiten entwickeln können. Abschließend hier noch diese zwei Literaturempfehlungen. Ich habe sie auch hier. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre unglaublich geduldige Aufmerksamkeit und ein bisschen Zeit ist ja noch für Diskussion.
Ja, herzlichen Dank, Julian Feil, für den Vortrag über Coaching. Ein Riesengebiet, da gehen einem die Folien nicht aus. Haben Sie Fragen an unseren Referenten? Also zweimal zurück.
Sie können hier auch einen Blick reinwerfen dann. Das erste ist dieses Handbuch Coaching beraten, das ist sehr umfassend und ist insofern eine Schatzkiste, als da weitere Literaturhinweise drin sind. Kostet knapp 50 Euro. Also das ist quasi so ein Grundlagenwerk, da gibt es nicht so viele Grundlagenwerke. Aus meiner Sicht ist es das Beste aktuell und das hier ist, das arbeitet, das beinhaltet hauptsächlich solche Tools, ja, wie zum Beispiel diese Kochplattengeschichte und solche Sachen. Also wie sie Interventionen machen. Das ist dann schon ein bisschen special, weil viele von den Tools auch hier drin beschrieben werden.
Ja, bitte.
Sie hätten das gar nicht so wechseln müssen, weil niemand vorher
hat. Ah, okay, ja, das hat der Vollkommen nicht gesagt.
Ja, in der Hoffnung, dass es diesmal klappt.
Nein, ich bin nämlich ein berühmter Überzieher.
Ja, genau, deswegen sage ich da schon nichts mehr. Wenn Sie den lassen, dann sitzen wir morgen noch hier. Das hat keinen Sinn.
Ich habe wahrscheinlich zu wenig Zeit für die Vorbereitung gehabt. Ich musste so einen frühen Termin nehmen. Und
ja,
ich hatte keine Zeit, einen kurzen Brief zu schreiben.
Ich werde mal meinen Coach fragen, wie ich mit folgender Situation umgehe.
Beim Essen.
du bist nicht mein Coach. Nee. Immer wenn ich eine Vortragsreihe plane, also ich habe ein Naturgesetz entdeckt. Ich habe 12 oder 13 Termine. Ich frage die Referenten, die da in Frage kommen, ob sie was machen können, habe dann irgendwann 12 oder 13 Leute zusammen. Und wenn die dann ihren Terminwunsch äußern, dann kommen am Ende immer genau 2 Tage raus. Also ich könnte an 2 Tagen immer 6 bis 7 Vorträge parallel haben. Und dann fängt das Geeiere an. Alle wollen natürlich immer ganz am Schluss, weil sie mehr Zeit haben wollen und ich bin immer der Böse, der die dann nicht irgendwo auf die Termine setzen muss und hinjonglieren muss. Aber wir kriegen es dann immer noch hin.
Was ist jetzt die Frage?
Das ist keine Frage. Wie gehe ich damit um? So wie immer.
Das war übrigens schon eine Coach-Frage. Was ist klar. Die Frage? Ist schon Coaching.
Ja, was war der Sinn der Aussage, ich habe so einen frühen Termin bekommen?
Das war eine Entschuldigung dafür, dass es so lang geworden ist.
Gibt es da keinen Grund, es ist doch schön, wenn Material dabei ist. Daran sieht man, dass was getan wurde und der Referent sein Honorar wert ist. Potsdam. Aber jetzt wollen wir ein paar Fragen hören. Ja, bitte.
Also ich sag, modellhaft könnte man sagen, Coaching richtet sich an Gesunde, was immer das ist, und Therapie richtet sich an Kranke, was immer das ist. Und in der Tat gibt es Coaching-Situationen, ich habe das schon erlebt, wo Leute derartig tiefgreifende Probleme haben, dass man sagt, du mach mal lieber längerfristig eine Therapie, ja. Weil über Coaching ist immer eher kurz angelegt und Coaching ist immer eher ja, situativ, Tools, geht über den Verstand, ja, und arbeitet weniger stark mit jetzt tiefen psychologischen Strukturen. Und die Übergänge sind fließend.
Ich kann Ihnen vielleicht aus meiner Erfahrung was sagen. Ich habe so 4, 5 Jahre in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. 2,5 Jahre davon auf einer psychotherapeutischen Station und die andere Zeit auf einer akutpsychiatrischen geschlossenen Station. Und in der Tat kommen ein paar der modellhaft hier beschriebenen Fragetechniken und Instrumente und so weiter in psychotherapeutischen Situationen sehr wohl vor. Aber den Unterschied merkt man. Also bei aller Berechtigung der Frage, was ist gesund und was krank, ja, das ist natürlich eine Frage, die auch zeitgebunden beantwortet wird. Das ist in Abhängigkeit von der kulturellen und kulturhistorischen Situation immer beantwortet worden. Wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, empfehle ich mal einen Blick in Michel Foucault, Waren und Gesellschaft. Dann Sie sehen, wie sich das im Laufe der Zeit gewandelt hat, dieses Bild und so weiter. Aber gleichwohl gibt es natürlich einen Unterschied zwischen einem psychisch kranken Menschen, der eine andere Behandlung unterm Strich bedarf, eine Behandlung, im Unterschied zu jemandem, der eine Begleitung braucht.
Das ist auch ein schöner Unterschied, Behandlung und Begleitung. Ja? Oder nehmen Sie jemanden, der depressiv ist, der eine medikamentöse Behandlung braucht, das würde ich dann wirklich eher im therapeutischen Bereich ansiedeln. Und jemand, der eine kurzzeitige Verstimmung hat, ja, ich verstehe mich nicht mehr mit meiner Frau oder so, oder die Dame hier, mein Mann redet nicht mehr mit mir, ja, das ist ein Thema Coaching, kann es sein. Ja, da sind wieder, sagen wir mal, zwischen Psychotherapie und Coaching sind wieder Überschneidungen da. Und es gibt eben Extreme, die eindeutig auseinanderliegen, so wie du das jetzt gerade auch angesprochen hast.
Bitte? Ist es dann auch wichtig, dass ein Coach, bevor er mit zum Beispiel eine Eheberatung oder eine Familiensitzung, bevor er anfängt mit so einem, was Sie vorhin erklärt haben, wie Sie sich in andere Personen reinversetzen, erstmal abklärt, ob das nicht vielleicht eher ein Fall für einen Therapeuten wäre, weil es ja schon, wenn es jetzt irgendwie in der Familie ein Problemfall drin ist, der irgendwie ausschreibt, wenn es ein Problem auch ist.
Ja. Ja, da gibt es natürlich eine Einstiegssituation, wo man einfach mal schaut, was ist da eigentlich los. Ja? Und trotzdem, das ist auch ein schlüpfriges Feld irgendwo. Ja? Also da gibt es dann halt Leute, die das nicht checken, Coaches und andere, die sagen dann, sorry, da bin ich hier der Falsche. Ja? Also deshalb habe ich auch ausdrücklich gesagt, das ist ein ganz... Das ist eine unklare Situation. Einfach ist es da, wo es um solche Business-Coaching-Themen geht, ja, wie kommunizieren wir miteinander und was muss denn sein und wie müssen die Prozesse laufen. So, das ist Coaching ganz draußen, ja, das ist im reinrassigen Coaching-Bereich und oder sowas wie Vitalitätsthema, ja, wie sorgst du für deine Gesundheit und so. Ja. Und im Personal Coaching, ja, wo es um deine persönlichen Einstellungen geht und was du in Partnerschaft erlebst und so, da wird es eben immer, geht es immer stärker in dieses psychologische Feld dann.
Sie haben in solchen Beziehungen, egal ob Sie die jetzt unter Coaching fassen oder ob Sie eine Beziehung anschauen zwischen Lehrer und Schüler oder von mir aus Hochschullehrer und Student, oder eben in der therapeutischen Beziehung oder wie auch immer. Sie haben immer solche Fragen sehr scharf auszutarieren, die was mit Macht und Abhängigkeit zu tun haben, ja, mit Übergriffigkeit und Unterstützung. Da manchmal ist die Grenzziehung sehr, sehr schwierig. Auch übrigens in der Seelsorge, wie wir aktuell mitkriegen. Ja. Also das ist immer sehr, sehr schwer, dass in dem Moment, wo Menschen in irgendeiner Form mit Menschen umgehen, kann es ziemlich schief gehen. Übrigens, vielleicht das als kleiner Nachtrag, eine Menge von dem, was du jetzt heute vorgestellt hast, erinnert mich und dich wahrscheinlich auch an noch viel, viel ältere Vorgehensweisen. Ja, denken wir mal an das sokratische Gespräch.
Ja. Ja, der sokratische Dialog ist auch eine Coaching-Methode, eben unterschiedliche Standpunkte anzunehmen. Das ist das, was ich vorher da mit dieser Werteausrichtung sagte. Es gibt für alles Argumente und der sokratische Dialog ist ja genauso eine Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Positionen.
Ja. Sokrates sprach von der Mäeutik, einer Hebammenkunst. Wie eine Hebamme ein Kind zur Welt bringt, hat er versucht, im Grunde die Ideen der Leute, ihre Vorstellungen zu präzisieren und ans Licht zu bringen, ja, und ihnen dabei zu helfen, eigentlich zu verstehen, wo sie stehen. Also im Grunde eine uralte Nummer.
Ja, es ist eine ganz frühe Coaching-Methode.
Bitte. Ja, bitte.
Ja, und es gibt Leute, die fehlerlos sein wollen. Und es gibt Unternehmenskulturen oder Teamkulturen, die Fehler bestrafen. Und Gegenstand von Coaching könnte sein, so wie Sie sagen, Fehler zuzulassen. Ja? Also zum Beispiel, indem man sagt, wir haben einmal die Woche, ich kenne so einen Fall aus der Verlagsszene auch, einmal die Woche haben wir, begleitet durch einen Coach, Rückmeldungen von den ganzen Kundenkontaktleuten, Vertriebsleuten, die sagen, wie sind sie mit dem neuen Produkt draußen gewesen, was hat funktioniert, was ist optimierbar. Ja? Dieses was hat funktioniert, was ist optimierbar, was ich mit den Studenten auch so verwende, ist genauso, ist ein Tool, ja, mit Fehlern offen umzugehen. Weil ich auch aus den Fehlern der anderen lerne, ja, wenn die nicht gebrandmarkt werden, sondern wenn man die diskutieren kann. Toll, super. Ja, wenn ich an die Rhetorikgeschichten da denke, da haben wir alle voneinander gelernt. Und je offener die Leute waren, ja, und je mehr sich die Leute getraut haben, Fehler zu machen und die dann auch zu diskutieren, desto größer war der Lerneffekt. Am Schluss waren wir alle super Rhetoren.
Genau. Was Sie mit Selbstcoaching beschreiben würden, hat man früher Selbstbildung, Selbstformung genannt. Ja. Und die Frage dabei ist wahrscheinlich, stolper ich da rein, mache ich es irgendwie oder habe ich in irgendeiner Weise Techniken zur Verfügung, die das systematisieren lassen? Ja? Kann ich, Sie sagen, aus Fehlern zu lernen, vollkommen richtig. Ja? Klar. Aber man kann ja auch mit sich selbst systematisch umgehen. Ja? Also die eigene Fehlerkorrektur systematisch zu betreiben. Nicht dem Zufall zu überlassen, dass man vielleicht mal einen Fehler merkt oder auch nicht, sondern sich zu überlegen, wie komme ich meinen Fehlern auf die Spur und wie kann ich mit denen günstig umgehen. Ja? Auch wieder ganz im Grunde sehr, sehr alte Methoden, die da zur Verfügung standen. Kommen wir noch drauf in dem Semester. Ja, Frau Maxen, Sie haben noch eine Frage.
Ja, zum Thema Selbstcoaching, also da gibt es ja haufenweise Methoden und Ratgeber und sowas. Bis wohin ist es denn sinnvoll? Dann gibt es Bereiche oder so ein passives Coaching, wie jetzt eben nicht ein Ratgeber zum Buch, einfach also nicht mehr sinnvoll sind, zum Beispiel auch wegen der Interpretation und der Realität, weil nicht, dass ich sie da für mich auslege, keine Abteilung. Ja.
Also Bücher sind gut, Gespräche sind gut. Und Coaching ist offensichtlich doch noch mal was anderes. Also die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, dass es schon einen Unterschied macht, wenn man einem Coach einen Auftrag gibt. Also es gibt ja auch so eine Grundformulierung, coache niemand, ohne dass du den Auftrag dazu hast. Ja? Also werd nicht der Coach in der Straßenbahn und mit jedem, der nicht schnell genug davon rennt, so ungefähr. Das schafft einfach eine besondere Situation der Konzentration. Und was ich auch immer wieder feststelle, auch bei mir selber, man kriegt nur mit, was man mitkriegt. Ja? Also ich habe einfach blinde Flecke, die ein Außenstehender sieht und ich nicht. Also insofern, aus meiner Erfahrung gibt es Grenzen in dieser in dieser Möglichkeit des Selbstcoaching. Und es gibt natürlich schon die Möglichkeit, ja, sich über Bücher, über Kombinationen, sagen wir, Möglichkeiten der Intelligenz sich weiterzuentwickeln. Und es ist nochmal was anderes, von jemand Außenstehenden auf Themen hingewiesen zu werden. Weil man sieht das, was im blinden Fleck ist, nicht. Das ist auch der Grund, warum man vielfach sich an immer den gleichen Themen immer wieder neu abarbeitet. Immer das Gleiche. Ja. Man sieht einfach nicht, was es ist. Ja. Und man macht es so lange, bis man es rausgefunden hat.
Ich denke, die Mischung, die macht mal wieder das rechte Maß zu finden. Ich würde zum Beispiel nicht mein Leben damit verbringen, es an einen Coach zu delegieren, jetzt überspitzt gesagt. Ja. Ich kann schon an mir selbst arbeiten, aber ich werde auch an Punkte kommen, wo ich merke, da komme ich nicht weiter. Und da ist vielleicht, wenn dann das Gespräch mit Freunden nicht hilft oder sonst jemand, der mir nahe steht, dann vielleicht jemand Außenstehendes, der darin ausgebildet ist, solche Konflikte zu bearbeiten, eine Hilfe. Und dann kann ich sie nutzen.
Oder ich brauche einfach Zeit. Ja? Ich brauche einfach Zeit und Erfahrungen, um an einen bestimmten Punkt zu kommen. Und das ist auch eine ganz wichtige Feststellung. Ein Coach ist eben jemand, der begleitet, berät, unterstützt. Machen kann ich es immer nur selber. Und das ist auch ein Kennzeichen von, denke ich, guter Coaching-Arbeit, dass dieses Zurückweisen auf deine eigenen Quellen und Möglichkeiten, das ist essentiell. Also sonst funktioniert es nicht, wenn du nicht dein eigenes Ding draus machen kannst.
Als Moderator dieser Sendung muss ich mein eigenes Ding draus machen. Ich danke nochmal sehr. Weise auf die nächste Woche hin. Da kommt Herr Wörz und erzählt uns was über Nachhaltigkeit, Bildung und Nachhaltigkeit. Ich muss noch eine Frage beantworten. Warum ist der Friedrich immer so sauer? Aus Prinzip. Schönen Abend.